Bayern Online, der Podcast. Heimat hören.
Hallo, hier ist Marc Zimmermann von Bayern Online. Der Bayern Online Podcast ist heute unterwegs im Fichtelgebirge. Und mir gegenüber sitzt der Herr Eckert. Herr Eckert, ich weiß von Ihnen, Automobilmuseum. Ich weiß von Ihnen, Sie haben aus Asien Sachen importiert. Sie haben Leder produziert. Sie haben Lederbekleidung produziert. Aber nachdem ich nicht genau weiß, darf ich Sie bitten, ein paar Worte zu sich zu sagen?
Ja, erst einmal recht herzlich willkommen, Herr Zimmermann. Freut mich, dass wir heute Gespräch führen können. Ja, wir waren eines der größten Mode-Zubehörlieferanten für die Textilindustrie in Deutschland. Urzelle des Ganzen war mein Großvater, der schon in den 40er Jahren in Chemnitz, Schmölln, frühere DDR, einen Maschinenbetrieb hatte für Knopfmaschinen und ist dann Anfang der 50er Jahre als Flüchtling nach Fichtelberg gekommen. Warum nach Fichtelberg? Der Herr Kellnerstoffel, heute die Fortwerkstätte oder Tankstelle Kellner, der Gründer, ist immer Motorradrennen gefahren in Hohenstein-Ernstthal und da haben sie sich kennengelernt und da war das die erste Anlaufstation. Ja, und da hat natürlich das Geld gefehlt, hat er hier keine großen Zuwendungen, überhaupt keine Zuwendungen bekommen seinerzeit und hat halt von Hand ein paar Knopfmotoren und Maschinen gebaut. Ja, und dann ging es halt Anfang der 60er Jahre mit der Knopfproduktion los und da haben wir Knöpfe produziert bis Mitte der 70er Jahre. Und mein Vater kam aus einer Schuhmacherei und hatte Ahnung von Leder, wo dann der Knopf an sich vom Reißverschluss abgelöst worden ist. Kam ja Druckknopf, Reißverschlüsse, keiner wollte mehr diese tollen Posamenten und gedrehten Knöpfe haben, die ja damals richtig Geld gekostet haben, oder so Knopf mal 5 Mark gekostet.
Zwischenfrage, sind die heute wieder in?
Die werden wieder in. Man sucht sowas. Aber
Sie haben die Maschine noch?
Ein paar museale Ausstellungsstücke. Ja, aber die waren sehr viel Handarbeit. Da ist ja die Posamente um den Kunststoffteil oder Holzteil gewickelt worden. Ja, und dann haben wir uns auf das Gebiet Gürtel gewagt, haben dann Gürtel produziert, haben später Lederbekleidung hinzugenommen unter der Firma Montebelle, die das heute noch macht, unter anderem. Ja, und der Produktionsbetrieb ist dann vielseitig geworden. Das heißt, wir haben einen eigenen Werkzeugbau gehabt, auch für die Knopfformen. Haben wir dann Metallformen gebaut für Gussteile, für Schließen, für Verschlüsse von Taschen und haben eigene Galvanik gehabt und auch Rohleder gekauft, welches wir zugerichtet haben. Das heißt, wir hatten einen vollstufigen Betrieb und haben die gesamte Textilindustrie beliefert mit Accessoires richtig großen Stückzahlen. Ja, und irgendwann ist die Textilindustrie in Deutschland, kann man sagen, das Sterben ging Mitte der 90er Jahre los. Und wenn ich mich heute so erinnere an Firmen, die damals existierten, wo man einen Kopf aufgeschaut hat, die gibt es heute alle nicht mehr.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Hucke-Gruppe oder die Firma Hammerröcke, die Firma Gary Weber, das war jetzt der letzte große, den es jetzt erwischt hat. Also das sind unzählige Teutloff, Berlin gab es unzählige ganz namhafte Firmen, Sandra Papst, Jill Sander, dann gab es hier, also ich will sogar Markwald. Also es gab ganz tolle Firmen, sind alle, selbst wenn man denkt, in München, Escada, Laurel, sind alle abgelöst worden, diese Firmen. Mondi gibt es leider in der Form alle nicht mehr. Ja, und so mussten wir uns auch umgestalten, umstimmen, haben versucht, in Boutiquen Fuß zu fassen, aber die sind auch mittlerweile alle abgelöst worden. Das sind halt nur noch ein paar Große, die Sagen haben. Ist also generell die Textilindustrie und auch die dazugehörigen Weber hier im Münchberger Gebiet, gab es ja die Modefachschule und die Textilfachschulen, da gibt es noch 2 Weber in ganz Deutschland. Alles andere ist weg.
ist alles nach China, selbst Italien produziert kaum noch was. Die lassen alle nur noch in Fernost produzieren. Ja, und so sind wir heute halt auch irgendwo manipulant geworden und haben dann natürlich auch umstellen müssen und produzieren heute für Discountergruppen und haben uns natürlich auch im Werksverkauf spezialisiert. Wir sind heute einer der namhaften Bereiche, die also Lederartikel anbieten. Speziell im Landhaussektor sind wir wirklich ein absoluter Spezialist. Wir haben 1800 Quadratmeter Verkaufsfläche, also lassen keine Wünsche offen.
Okay, und wir sitzen ja heute hier, weil Sie auch noch was ganz Spezielles haben. Sie haben ja einen Hubschrauber, ne? Die habe ich sogar.
Ja, wir haben ein paar Hubschrauber, ja. Ich habe als kleines Kind natürlich schon angefangen, mein Interessengebiet waren schon immer irgendwie knatternde Motoren und habe also mein Taschengeld schon als Zwölfjähriger verbessert, indem ich also so kleine Mopeds von Bauern gekauft habe, die haben damals 5 Mark gekostet, habe die hergerichtet, meistens war der Kolben festgerostet und habe die dann wieder weiterverkauft und habe so halt einen kleinen, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Handel gehabt und hab dann irgendwann Unfallmotorräder hergerichtet. Im Studium hat man natürlich schon Autos gebraucht für sich selber, um zum Studium zu kommen. Die Eltern haben das nicht gern gesehen, dass ich da so viel rumschraube. Das war natürlich irgendwo immer ein Problem, dass man halt nicht sich so auf die Schule konzentriert hat. Gut, irgendwann hat man es nachgeholt oder musste es nachholen, ganz klar. Ja, und irgendwann habe ich mit 20, 25 Jahren habe ich dann schon eine beachtliche Sammlung an Fahrzeugen gehabt, die einfach früher keiner so interessiert hat und heute sind es seltene Unikate dabei.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Mikey Maserati. Maserati Indy war eines meiner ersten Autos. Das habe ich damals wirklich von einem Zuhälter gekauft, der stand an der Tankstelle und ich bin da als Student immer wieder vorbei. Ich dachte, Mensch, ist das ein tolles Auto. Ja, und dann habe ich erfragt, wen der gehört. Ja, und der hat mir den dann auch verkauft. Auto musste natürlich repariert werden. Das hat man sich autodidakt selber erarbeitet. Ja, und so habe ich natürlich auch, ich habe das nie gelernt, einfach versucht, mir blieb nichts anderes übrig, Geld hatte man nicht, die Dinger selber herzurichten. Selber geschweißt, konnte man am Anfang überhaupt nicht anschauen. Ich habe selber sogar lackiert. Also alles versucht, was so möglich war.
Ja, aber wieso haben Sie die behalten, die Autos? Also das ist ja, ich sag mal, eher ungewöhnlich für einen Jugendlichen, dass der sagt ja meistens, das nächstgrößere Auto und dann muss das kleinere wieder weg.
Ja, ich war schon immer einer, mich haben Exoten fasziniert. Meine ganzen Studienkollegen, da kam damals gerade der neue Golf GTI raus, die haben alle von den Großmüttern Golf GTI bekommen.
Und während die Kommilitonen GTI gefahren sind, haben Sie einen Exoten gehabt.
So ist es. Ich habe einen Maserati gekauft, der sündhaft teuer mal war, wo er neu war. Aber die Exoten, wie sie halt auch heute das der Fall ist, nach 3-4 Jahren verlieren die so viel an Wert. Und meiner war damals halt schon fast 15 Jahre alt. Der war halt einfach was Besonderes. Ganz einfach. Innenleder, geile Optik, die er heute noch hat, ist eine zeitlose Form. Und mit richtig Leistung, ja. Und mein Problem war, oder Vorteil, ich hatte immer Platz. Wir sind hier am Land, Vater Firma mit Garagen und das war mein großer Vorteil. Das bedeutet, ich konnte die Dinger behalten und die haben mir auch am Herz gelegen. Also ich hatte immer eine Verbindung zu meinen Autos, das war wie ein Stück von mir. Nicht so, als wie heute liest man ein Auto und dann weiß man, in 3 Jahren kriegt man das neue Auto. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich habe alle meine Autos, die ich selber gefahren habe, fast heute noch. Ich habe da 300.000, 400.000 Kilometer aufgefahren. Und das ist auch das Beste, was man für die Umwelt tun kann. Der Oldtimer, wenn jeder sein Auto heute doppelt so lange fahren würde, dann hätten wir viel getan, weil es entstehen in der Produktion eines Fahrzeugs, wird Energie benötigt, ist unvorstellbar. Und gerade bei den Aluminiumautos, die ja extrem intensiv sind an Energiebedarf für Aluminium, das habe ich natürlich vermieden und habe sie heute noch.
Was fahren Sie heute für ein Auto?
Ja, ich fahre heute nach wie vor in der Firma einen Mercedes Kombi, mittlerweile 13, 14 Jahre. Der ist mir so ans Herz gewachsen. Ich liebe ihn, auch wenn es alte Kisten ist, aber er fährt göttlich. Und ich werde nicht von Computern überwacht und hier piepst und dort wirst du mittlerweile durch die Elektronik wahnsinnig gemacht. Und das liebe ich auch an den alten Autos. Das ist einfach, das war einfach schön. Du hast die Heizung nicht, da hast du gedreht und dann hast du den Schieber ein bisschen weiter, wenn es dir zu warm war oder zu kalt. Du bist heute Sklave deines Autos. Der bestimmt, was du zu tun und zu machen hast. Es hupt, wenn du zu schnell bist. Wenn du bremsen musst, pfeift's. Und das war früher einfach eine Synergie. Der Fahrer musste auch noch was tun.
Kriegt der Maserati noch ab und zu einen Auslauf?
Oder der Maserati kriegt jedes Jahr seinen Auslauf. Wenigstens einmal auf dem Treffen. Und das ist ein Auto, das ist nach wie vor unproblematisch. Da kommt die Batterie rein, Schlüssel rum und er läuft. Ist wirklich so. Das Auto ist ein Traum.
Wie viele Autos stehen denn jetzt da unten in dem Museum?
Also in den ganzen Museumshallen haben wir natürlich wechselnde Ausstellungen. Wir haben tolle Leihgeber, dass auch das Museum immer attraktiv bleibt, dass jeder, der es mal gesehen hat, wenn der in einem halben Jahr kommt, sieht immer wieder was Neues. Wir haben im Moment ca. 240, 250 Autos stehen. Wir haben Traktoren. Wir haben alte LKWs, wir haben Flugzeuge, Trucks, Hubschrauber und natürlich eine Vielzahl an Motorrädern. Also nahezu im Moment würde ich sagen 350, 380 Motorräder aus allen Jahresepochen.
Die sind dann alle immer zu sehen oder sind die Hälfte davon in einem Archiv?
Die sind alle immer zu sehen. Wir haben noch ein Archiv, wo ich immer noch fleißig am Restaurieren bin. Ich glaube, ich wäre nie fertig, müsste 200 Jahre alt werden. Es ist so. Es fliegt dann auch immer wieder was zu. Man kann, wenn man Sammler ist, niemals Nein sagen. Und ich bin kein Händler, der dann gern was hergeben will, sondern ich sammle und behalte. Und im Moment habe ich natürlich ein Problem durch das, dass wir letztes Jahr unsere Halle 3 eröffnet haben. Das heißt, wir haben an sich unser ganzes Volumen fast verdoppelt, sind auch vom ADAC zu den 10 interessantesten Museen in ganz Deutschland gewählt worden. Und da sind natürlich Museen dabei wie Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Sinsheim. Und wir als kleiner Privater, für uns natürlich wirklich der Ritterschlag, wo man bedenkt, dass es in Deutschland fast 500 Museen in diesem Bereich gibt, ist das schon eine Ansage.
Also unter den 10 Automobilmuseen?
Insgesamt gibt es 500 Automuseen. Und davon von den 10 interessantesten von den 500 gewählt. Okay. Und das ist natürlich Spitzenklasse.
Ja, das ist.
Und haben natürlich auch einen Ansturm und es wird auch sehr angenommen. Alle Leute sind fasziniert und keiner kann sich vorstellen, dass es im Fichtelgebirge überhaupt sowas gibt. Jeder sagt, denkt so ein kleines Automuseum und am Schluss sagen sie, wow, da sehe ich ja mehr als bei einem Hersteller selber. Weil der Hersteller selber, der hat Platz, finanzielle Mittel ohne Ende und jeder vermutet natürlich, dass der alles in den Katakomben hat, aber gezeigt wird beim Hersteller meistens nur ein Zehntel seiner Autos. Ich habe das zum Beispiel bei BMW gesehen, da wird eine Isetta in Szene gesetzt auf 300 Quadratmeter mit 100 von Scheinwerfern, die steht bei uns einfach in der Ecke. Aber dafür ist die gesamte Geschichte mit ISO und BMW bei uns gezeigt. Da haben wir im Moment weltweit die größte ISO Pizzerini-Ausstellung.
Was ist das bitte?
Da gibt es den Film Bella Germania, der kam jetzt letztes Jahr. Anfang des Jahres. Das ist ein Buch von Daniel Speck. Das ist ein Bestseller gewesen, ist verfilmt worden und zeigt eine Liebesgeschichte zwischen einem Konstrukteur von BMW, der sich in jemand von ISO verliebt.
Was ist ISO für die
Zuhörer? ISO war ein Kleinhersteller, der hat früher erst Kühlschränke gebaut und dann kleine Autos. Und warum Kühlschränke? Isetta, wenn man anschaut, die Isetta ist von ISO entwickelt worden. Und deswegen geht die Tür nach vorne auf. Das hat er vom Kühlschrank übernommen. Und BMW stand wirklich kurz vor der Pleite durch den Barockengel oder den sogenannten 502, 501 BMW. Wer den Film früher kannte, die Krimiserie ISA 12 in den 70er Jahren, war so eine Polizeigeschichte immer. In München hat die gespielt, da ist das Auto immer zu sehen. Aber die hat BMW an sich kaputt gemacht und durch die ISO, die Lizenz von der Isetta, hat BMW, glaube ich, 168.000 Stück verkauft. Und BMW ging es dann auch wieder recht gut. Und ISO hat viel Geld verdient durch Lizenzen und hat dann sich gewagt an Luxusautos. Und der ISO Griffo ist zum Beispiel das Auto schlechthin der 60er Jahre. Wenn man sich an einen Quartettspiel erinnert, früher gab es ja die Quartettspiele, der sogenannte Joker-Karte. Wenn du hattest, hast fast alles geschlagen. Das war der ISO Griffo, 7 Liter. Das war das Auto mit dem höchsten Hubraum. Höchste Stundenkilometer ist damals mit 300 angegeben gewesen. Kann man heute mit dem Bugatti Veyron gleichsetzen. Meiste Hubraum, 7 Liter Hubraum. Und das teuerste, war teurer als ein Ferrari. Hat damals 67.000 Mark gekostet.
Haben Sie eine Limousine?
Wir haben im Moment sogar zwei stehen, sogar zwei 7 Liter. Gibt es weltweit vielleicht gerade mal 30 Stück. Und von den zweien ist ein Einzelstück dabei mit einem Lola-Rennmotor, ist nur einer gebaut worden. Der hat damals schon 630 PS gehabt. 1968, stellen Sie sich das mal vor.
Wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
Ja, das war die Geschichte über Bella Germania. Genau. Und dieses Buch ist verfilmt worden. Und zwar war das eine dreiteilige Fernsehserie, ist auf dem zweiten Programm gelaufen. Ganz süße Liebesgeschichte und zeigt auch die ganze Autohysterie. Und das schönste Auto, der ISO Rivolta, der dort mitspielt, der steht hier im Museum. Und den wir ausgeliehen haben für den Film. An die Bavaria Filmstudios.
Was ist aus ISO geworden?
Ja, ISO ist leider wie hieß es damals? Das war die Energiekrise Mitte der 70er Jahre zum Opfer gefallen. Da sind ja viele Autofirmen, die gerade großvolumige Motoren hatten, kaputt gegangen. Und ISO hat natürlich den leichteren Weg genommen, hat gesagt, ich baue keinen eigenen Motor. Ich nehme ein Massenaggregat von General Motors. Der Motor ist genauso gut, der ist kompakter, der ist haltbarer, unproblematischer als zum Beispiel Maserati-Motor, Lamborghini oder Ferrari-Motoren. Die sind hochkomplizierte Motoren, aber dieser GM-Motor, General Motors-Motor von ISO war dem gleichzusetzen, von der Leistung und ISO hat natürlich auch motorentechnisch einiges verändert an den Motoren, leistungsfähiger gemacht. Und die waren natürlich tolle Autos, Grand Sportwagen ohne Ende. Aber ISO war eine kleine Firma, war zwar eines der ersten, der die Fließbandfertigung eingerichtet hat in Italien. Man musste sehen, die haben also wirklich toll schon die Autos gebaut. Aber ISO hat in der ganzen Bauphase von ungefähr 15 Jahren nur 4 Modelle gebaut und insgesamt gerade mal knapp 2000 Autos produziert. Wenn man denkt, heute produziert Audi an einem Tag 2500 Autos, dann weiß man, wie handfertig diese Autos produziert wurden. Und sie waren natürlich teuer. Und der Herr Rivolta, der Gründer der Firma, ist sehr früh gestorben. Und sein Sohn, der Piero Rivolta, war damals mit 24 der jüngste Chef einer Autofirma der Welt seiner Zeit. Und er war natürlich sehr jung und kam dann gerade in diese Krise, hat einen Geschäftsführer eingesetzt und der hat die Firma eliminiert. Und ISO ist dann leider, glaube ich, 1972 oder 74 in die Pleite gegangen.
Jawohl. Ich muss nochmal zurück zu den Hubschraubern. Wie kommt man denn von Autos, Motorrädern, das verstehe ich alles noch, aber wie kommt man da zu Hubschrauber?
Ja, das ist auch so eine Geschichte. Mir kam ja schon als Kind der Gedanke, irgendwann ein Museum. Das war so Spinnerei. Und dass das wahr werden würde, das haben wir an sich der Grenzöffnung zu verdanken. Bei uns, wir haben betriebstechnisch uns in einen größeren Betrieb begeben müssen, Produktion gesteigert wurde. Und das alte Firmengelände stand an sich für neue Innovationen zur Verfügung. Und seinerzeit war das Fichtelgebirge noch ein beliebter Ausflugsplatz oder das erste Mittelgebirge nach dem Eisernen Vorhang seinerzeit für die Westberliner. Und 1989 war ja die Grenzöffnung und da haben wir gesagt, das Betriebsgebäude war geplant in Ferienwohnungen umzubauen. Und dann haben wir gesagt, der Plan wird nicht aufgehen, weil die Berliner werden nicht mehr so ins Fichtelgebirge kommen. Hat sich jetzt auch bewahrheitet. Die fahren natürlich lieber in die Mecklenburgische Seenplatte oder an die Ostsee, weil das näher ist. Ja, und wir haben dann 92 beziehungsweise Anfang der 90er Jahre das geplant, ein Museum draus zu machen. Und 92 wurde eröffnet. Ja, und da habe ich mich dann auch beworben, habe gesagt, so, jetzt haben wir hier Automuseum, wir müssen innovativer werden. Und dann gab es natürlich Angebote über die FEBEC, das war damals diese Gesellschaft der Bundeswehr, um ausrangierte Fahrzeuge zu demilitarisieren oder zu verkaufen, wie auch immer. Und die haben damals angeboten an ein paar Museen in Deutschland, man musste sich da bewerben und 5 Museen haben den Zuschlag bekommen, auch Flugzeuge aus den NVA-Beständen der damaligen DDR zu erhalten. Es hat dann Jahre gedauert und dann haben wir dann auch ein paar Sachen erwerben können. Unter anderem auch einen Kamov Hubschrauber, das ist ganz was Spezielles, ein russischer Hubschrauber mit 2 Rotoren und 2 Siebenzylinder Sternmotoren. Und der hat kein Ausgleichsrad hinten wie die normalen Hubschrauber, dass er sich nicht um die eigene Achse dreht, sondern er hat 2 Rotoren, die gegenläufig sind und somit läuft er geradeaus oder fliegt geradeaus.
Okay. Und wie viel Besucher hat das Museum?
Ja, wir haben steigende Tendenz wieder. Wir hatten Anfang, wo wir damals eröffnet haben, sehr gute Besucherzahlen. Und dann ging natürlich das Fichtelgebirge peu à peu rückwärts. Tourismus hat nachgelassen. Ja, und wir haben halt versucht, immer innovativ zu sein. Wir haben versucht, durch jedes Jahr was Neues zu bringen, neue Fahrzeuge, neue Ausstellungshallen erweitert. Wir haben ein Museum erweitert mit einem Freigelände, das wir überdacht haben. Wir haben ein Restaurant gebaut, beziehungsweise eine wunderschöne alte Steinsäge umgebaut. Ja, und wir haben jetzt wieder durch unsere Innovationen, Erweiterung der Halle 3, bestimmt als eines der stärkstbesuchten Museen überhaupt. Und jeder kommt natürlich gerne in ein Auto- und Motorradmuseum. Wir bieten sehr viel und wir hoffen, dass wir so um die, ich weiß jetzt nicht genaue Zahlen, weil bei uns ist ja auch so, dass Gruppen kommen, Gruppenpreise. Wir haben Familienkarten, die wir verkaufen. Da sind Familien dabei mit 3 Leuten, manche auch mit 6 Leuten kriegen einen Preis. Deswegen kann man das nicht genauestens sagen, aber es sind etliche 20.000, 30.000.
Okay, wunderbar, wunderbar. Und so wie Sie hier vor Elan strotzen, sage ich mal, was ist der nächste Schritt?
Ja, der nächste Schritt, Platz haben wir keinen mehr. Die Ausstellungen einfach zu verschönern und zu verbessern. In der Werbung einiges zu tun. Wir haben es jetzt nach 17 Jahren Kampf endlich geschafft, an der Autobahn ein Autobahnschild zu bekommen. Wir machen externe Ausstellungen, wir sind an Messen tätig, wir machen immer mehr, um immer mehr Attraktionen herzubekommen. Auch im Restaurant Museo wird sich einiges tun. Der Pächter wird uns verlassen im Februar nächsten Jahres und Wir wollen also mehr auf die Museen, Ansprüche der Museumsbesucher eingehen, das jetzt nicht so in unserem Sinne leider gelaufen ist. Ja, und da erwarten wir uns sehr viel. Wir wollen auch ein jährliches Treffen ist geplant. Wir haben jetzt hier durch die Halle 3 sehr viel Grünfläche, wo Leute dann auch ihre Ausstellungen machen können. Entweder eine Art Flohmarkt für Ersatzteile. Also es geistert sehr viel im Kopf rum.
Jawohl. Ja, das heißt also sozusagen, das ist ja sozusagen fast schon die Einladung, dass wir uns mal wieder unterhalten, um dann zu sehen, was daraus geworden ist.
Das hoffe ich doch, das würde mich sehr freuen. Noch dazu sind auch tolle Sonderausstellungen geplant, dass man also immer wieder, wenn irgendein Auto 50 Jahre oder 60 Jahre ist oder ein Firmenjubiläum ist, dass man dementsprechend auch eine Sonderausstellung bei uns im Museum zeigt.
Das heißt, wir freuen uns auf viele neue Sachen. Und ich danke recht herzlich für dieses Interview und bis demnächst.
Das würde ich sehr begrüßen. Ich bedanke mich fürs Kommen.